Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Es sind bewegte Wochen bei ThyssenKrupp.
Nach langen Verhandlungen steht der Abbauplan für Deutschlands größten Stahlhersteller. 11.000 Stellen sollen in der Stahlsparte von ThyssenKrupp abgebaut werden.
ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez will den Essener Traditionskonzern mit derzeit rund 96.000 Beschäftigten zerlegen. Der Vorstand plant, schrittweise alle Geschäftsbereiche zu verselbstständigen.
ThyssenKrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm sieht ein wichtiges Großprojekt von Deutschlands größtem Stahlkonzern an einem kritischen Punkt. Die Grünstahlanlage in Duisburg dürfe kein zweites Stuttgart 21 werden.
Der Aufsichtsrat des Industriekonzerns ThyssenKrupp hat den Vertrag des umstrittenen Vorstandschef Miguel Lopez um 5 Jahre verlängert, gegen den Willen der IG Metall.
Das waren nur einige der jüngsten Schlagzeilen rund um ThyssenKrupp. Höchste Zeit also, dass wir hier in unserem Podcast endlich mit den wichtigsten Updates rauskommen, oder Ulf?
Absolut, Olli. Du warst einfach zu lange im Urlaub, würde ich sagen. Und ich bin jetzt urlaubsreif nach den ganzen intensiven ThyssenKrupp-Wochen.
Ja, du wärst eigentlich schon im Urlaub, aber hast dankenswerterweise deine Familie überzeugt, dass wir hier nochmal ins Studio können und nochmal was aufnehmen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich bin Wirtschaftsjournalist und arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Wie immer sitzt mir gegenüber mein Kollege Ulf Meinke, der ThyssenKrupp-Fachmann der WAZ. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Wir wollen jetzt mal versuchen, ganz systematisch nachzuarbeiten, was ThyssenKrupp in den letzten Wochen bewegt hat. Weil wir so viel zu besprechen haben, gibt es dann gleich 3 neue Folgen, die wir jetzt an einem Stück aufnehmen.
Ja, quasi so eine Miniserie, ne?
Ja, zum Bingen, ne?
Sagt man das so?
Sagt man Bingen? Ganz genau. Wir sprechen jetzt als erstes über die aktuelle Entscheidung, denn nach mehreren Nachtsitzungen haben sich die Gewerkschaften und die Konzernführung am Freitag darauf geeinigt, wie der massive Arbeitsplatzabbau in der Stahlsparte von ThyssenKrupp vonstatten gehen soll. Das ist, muss man so sagen, ein wahnsinnig tiefer Einschnitt.
Ja, da geht es echt um viel. Wirklich jeder Beschäftigte ist betroffen, entweder durch den Stellenabbau oder eben durch die Lohnkürzungen, die beschlossen worden sind. Das ist echt bitter für die Leute.
Danach gehen wir in der zweiten Folge darauf ein, was Konzernchef Miguel Lopez mit ThyssenKrupp als Ganzes vorhat. Wir haben da ja in Folge 9 intensiv drüber gesprochen, über den Gemischtwarenladen ThyssenKrupp. Und auch darüber, welche Möglichkeiten Lopez eigentlich hat. Und, das muss man so sagen, er wählt jetzt aus den Wegen, die wir damals skizziert haben, den härtesten.
So kann man das sagen. Der stolze ThyssenKrupp-Konzern wird, wenn diese Pläne realisiert werden, zu einer Art Finanzholding.
Und in der dritten Folge sprechen wir dann noch einmal allgemein über die Zukunft, nämlich die Zukunft des grünen Stahl. Da gab es auch eine Menge Neues, oder Ulf?
Es gab eine Menge Neues, aber leider nicht nur Nachrichten, die Jubel auslösen. Aber da sprechen wir dann darüber.
Ulf, du sagst es schon, die Stimmung ist trübe. Vielleicht müssen wir mal anders anfangen. Gibt es denn irgendwas, was dich in den vergangenen Wochen bei ThyssenKrupp optimistisch gestimmt hat?
Optimistisch, das ist vielleicht ein zu großes Wort. Aber was mir schon auffällt, ist, es tut sich endlich was bei ThyssenKrupp. Das Unternehmen hat ja immer das Image, so eine Art Ankündigungsweltmeister zu sein. Es wurden Entscheidungen getroffen, bei denen an Symptomen herumgedoktert worden ist, ohne die Probleme wirklich zu lösen. Und dann habe ich in diesen Momenten immer gehört, ja, wir haben uns jetzt Zeit gekauft.
Also die Probleme wurden nicht nachhaltig gelöst, sondern es wurde an Kleinigkeiten rumgewerkelt, ohne dass die großen Fragen gestellt und vor allem beantwortet wurden.
Ganz genau. Und jetzt gibt es immerhin Entscheidungen, auch wenn diese mit Sicherheit nicht von allen Menschen gut geheißen werden.
Ja, lass uns doch einmal darüber sprechen, was vergangene Woche passiert ist. Bis tief in die Nächte hinein haben die IG Metall und der Konzern in den Julitagen vor Beginn der NRW-Sommerferien verhandelt. Wir haben, können wir aus dem Nähkästchen plaudern, hier mehrere Tage bis spätabends gewartet und uns gefragt, ob wir noch aktuell berichten mussten. Mehrfach wurde die Verkündung der Ergebnisse verschoben. Erst hieß es, man verhandle Open End. Dann hat man doch irgendwie nachts um 3 Uhr abgebrochen.
Ja, ist irgendwie typisch ThyssenKrupp auch, dass man uns da so hängen lässt, warten lässt, so Zitterpartien. Aber irgendwann ist auch bei Open End Schluss. Und naja, die Verhandlungen sind aus gutem Grund genau vor Beginn der NRW-Ferien vonstatten gegangen. Denn die Beschäftigten sollten Klarheit bekommen. Das war die Idee, bevor dann die Leute in den Urlaub gehen. Das erinnert auch an ähnlich gelagerte Verhandlungen, wie wir sie beobachten konnten. Auch bei anderen Unternehmen, Volkswagen ist da ein Beispiel. Da war das kurz vor Weihnachten und dann gab es auch vor Weihnachten die Einigung, die Lösung bei Volkswagen. In NRW gab es auch das Beispiel Ford, auch hier eine Einigung kurz vor den Ferien. Immer auch, um so eine Art Handlungsdruck zu erzeugen, so dieses Gefühl, jetzt lass uns doch mal fertig werden, wir brauchen jetzt eine Lösung.
Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, die dann am Ende herausgekommen sind, erinnern wir uns mal an die Ausgangssituation. Wir haben im Podcast sehr ausführlich immer wieder drüber gesprochen. ThyssenKrupp will sich von 11.000 Stellen trennen, um die Produktion günstiger zu machen.
Ganz genau. Die Ankündigung war, 6.000 Stellen sollen outgesourced werden, also ausgegliedert werden, aus dem Unternehmen raus. Und 5.000 Arbeitsplätze sollen direkt abgebaut werden, also das ganz klassische Stellenstreichen.
Zur Einordnung, wir reden von 11.000 von etwa 26.000 Stahlarbeitsplätzen, vor allem an den Standorten Duisburg, Bochum, Dortmund und Südwestfalen.
Ganz genau, das ist sehr viel Nordrhein-Westfalen da drin bei ThyssenKrupp Steel. Deshalb geht es auch ganz viel um NRW. Für NRW geht es um ganz viel. Hier sind die Arbeitsplätze hier bei uns vor der Haustür.
Genau, und es geht um jeden dritten Job am Ende von diesen Arbeitsplätzen bei ThyssenKrupp in NRW.
Und dann hängen auch ganz viele Arbeitsplätze dran, das muss man auch noch dazu sagen.
Schon vor den Verhandlungen war klar, es werden nicht nur viele Jobs wegfallen, auch die Arbeitnehmer, die bleiben dürfen, wird es hart treffen.
In der Tat, die IG Metall hat vor dem Start bekannt gegeben, was die Forderungen der Arbeitgeber sind. Die Arbeitnehmer, so die Forderungen des Vorstands von ThyssenKrupp Steel, sollen pro Jahr auf 200 Millionen Euro verzichten. In Summe, um diese Sanierung, diese Neuaufstellung mitzufinanzieren, eine dreistellige Millionen-Euro-Summe an Einsparungen, hören wir aus dem Unternehmen, ist es dann tatsächlich auch geworden. Also muss es über 100 Millionen Euro gewesen sein, wenn wir diese Formulierung vernehmen. Eine ganz genaue Zahl hat man uns nicht gesagt, aber wir sprechen ja gleich mal im Einzelnen darüber, was das konkret bedeutet.
Genau, lass uns erstmal die Ausgangslage beschreiben. 10 Punkte standen auf der sogenannten Giftliste des Managements, so hat es die IG Metall genannt.
Genau, aus gutem Grund, denn da steckte schon wirklich einiges drin. Das ist ein Forderungskatalog aus Sicht des Managements, um hohe Einsparungen rauszuholen. Man geht ja in Verhandlungen immer mit mehr Forderungen, weil man weiß, am Ende bleibt da nicht alles stehen. Konkret waren Forderungen der Konzernleitung, Jubiläumszahlungen sollten gestrichen werden, Vergütungen für die Rufbereitschaft halbiert, ein freier Tag weg, der sogenannte Wintertag, der sollte entfallen. Und ganz wichtig, die Erhöhung der nächsten Tarifrunde sollte ausgesetzt werden, die Arbeitszeit um eine Stunde gekürzt werden, ohne dass das ausgeglichen wird und dann noch Zahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, alles weg. Das ist so der Plan.
Ja, das klingt brutal.
Ja, aus Sicht der Beschäftigten heißt das, ist ein ganz großer finanzieller Einschnitt für jeden Einzelnen.
Wir sehen jetzt, wo die Ausgangspunkte, die Forderungen lagen. Massiver Arbeitsplatzabbau, massives Outsourcing, massive Einschnitte für alle, die bleiben. Jetzt kennen wir die Ausgangsposition dann, um den Erfolg der Verhandlungen überhaupt beurteilen zu können.
Ja, die IG Metall geht natürlich dann in so eine Verhandlung rein, um möglichst viel von den Plänen zu verhindern. Aber man weiß auch, ein bisschen was kommt da trotzdem. Ne?
In Bochum hat eine IG Metall-Vertreterin gesagt, Krise sei man bei ThyssenKrupp ja gewohnt. Aber was jetzt passiert, ist noch nie da gewesen. Stimmt das?
Ja, ich sage gerne, never say never, sag niemals nie. Aber in dieser Ballung, dass jeder Einzelne ist betroffen, die einen, weil sie gehen müssen, die anderen auch durch finanzielle Einbußen, wenn sie bleiben. In dieser Ballung ist das schon einzigartig. Und auch aus dem Management habe ich auch im Nachhinein nach den Verhandlungen gehört, das ist wirklich das größte Einsparpaket in der Geschichte von ThyssenKrupp Steel.
Bevor wir in die Details zu den Verhandlungsergebnissen gehen, lass uns noch mal draufschauen, wer da überhaupt am Tisch sitzt, damit wir vielleicht ein Bild davon kriegen, wie das da überhaupt abgelaufen sein könnte. Dabei waren wir ja nicht. Aber wer sind da die wichtigsten Leute oder wichtigen Leute, die das verhandelt haben? Ja,
am Tisch saßen dann bei den Verhandlungen, nebenbei gesagt, man hat bei der IG Metall in Düsseldorf verhandelt. Also bei der IG Metall war man zu Hause. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Statement. Wir gehen auf euch zu, das mal schon mal vorweggeschickt. Und auf Seiten von ThyssenKrupp saß da rollengemäß der Stahlpersonalvorstand. Der spielt da immer eine große Rolle in solchen Situationen. Der ist neu im Amt bei ThyssenKrupp. Dirk Schulte heißt er. Und er hat das gemeinsam gemacht mit der Stahlmanagerin namens Maria Roni. Das ist die starke Frau im Vorstand von ThyssenKrupp Steel. Die macht alles, was so als Transformationsthemen bezeichnet wird. Und sie sind bei dem Vorstandsrang. Es gibt ja noch einen Vorstandssprecher, aber der hat das nicht gemacht. Aber es waren jetzt auch mal zwei unterschiedliche Parts. Jaroni hat das Unternehmensberaterin-Image und Schulte ist das andere Image, worüber wir vielleicht gleich noch sprechen.
Ja, du hast Schulte nämlich natürlich vorher getroffen.
Ja, er ist ein erfahrener Personalmanager. Ich habe ihn Ende Mai in der Zentrale besucht von ThyssenKrupp Steel in Duisburg. Naja, sein großer Erfolg war überhaupt erstmal nach vielen Monaten, ohne dass was passiert ist, erstmal überhaupt offizielle Verhandlungen hinzukriegen, dass man sich an den Tisch setzt, weil lange hat sich da nichts getan.
Was hat Schulte dir in dem Gespräch erzählt?
Naja, er ist erstmal sehr entschlossen aufgetreten, hat gesagt, diese Zahl 11.000 steht, also diese 11.000 Arbeitsplätze, die aus dem Unternehmen rauskommen sollen durch diese verschiedenen Sachen, Outsourcing, Stellenabbau. Und damit wollte er das Signal aussenden, an diesen harten Einschnitten führt keinen Weg vorbei. Da wird nichts zurückgenommen. Und damit ergibt sich natürlich dann sofort die Folgefrage, lässt sich das überhaupt umsetzen? Wie lässt sich das umsetzen? Geht das? Kann es dazu eine Einigung mit der IG Metall geben? Denn das Unternehmen ist ja montan mitbestimmt. Das heißt, es braucht eine Zustimmung der Arbeitnehmervertreter. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass es da Regelungen gibt, die mitgetragen werden von der Belegschaft. Nämlich dann so Instrumente wie Altersteilzeit, Abfindung, Transfergesellschaften.
Also am Ende geht es immer um Lösungen für die Frage, wer geht und was passiert mit den Menschen, die da gehen müssen, danach.
Ganz genau. Schulte hat betont im Interview, ein Hauptaugenmerk liegt darauf, die Menschen in einen neuen Job zu bringen. Aber ein Augenmerk liegt, glaube ich, auch darauf, dass ältere Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Vielleicht sprechen wir da gleich auch nochmal drüber.
Mhm. Du hast eben schon gesagt, Schulte ist ein erfahrener Personalmanager. Erzähl mal, was ist das für ein Typ?
Ja, seit 20 Jahren ist er als Personalchef in unterschiedlichen Unternehmen tätig, sagt selbst von sich, ich kenne also dieses Business, also er spricht selbst vom Business. In all den Jahren habe er noch nie betriebsbedingte Beendigungskündigungen durchsetzen müssen und das ist ein ganz wichtiger Punkt für ThyssenKrupp Steel. Und er sagt, dort wo ich war bei Telekom, Salzgitter, da haben wir immer irgendeine Lösung gefunden, die auch die Arbeitnehmervertreter mitgetragen haben.
Ja, das ist diesmal alles andere als leicht. Mehr als jeder dritte Job, wir haben das eben gehört, 11.000 Stellen soll wegfallen. Das sind schwere Verhandlungen. Das
sind schwere Verhandlungen. Klar, wegfallen heißt hier auch ein Teil wird outgesourced. Also dann ist zumindest noch diese Tätigkeit auch in der Form da, auch wenn die Menschen nicht mehr bei ThyssenKrupp sind. Aber wenn es um so viel geht, dann spielt bei diesen Verhandlungen auch das Vertrauen so eine wichtige Rolle. Und bei ThyssenKrupp ist das immer auch eine emotionale Sache. Und deshalb dürfte es auch kein Zufall sein, dass der neue Manager, der Herr Schulte, da gern betont, er sei ein gebürtiger Duisburger, habe ja bei Thyssen schon im Jahr 1981 seine Ausbildung als Elektriker begonnen und da macht das dann schon fast pathetisch, wenn er sagt, ja, wenn ich hier das Werksgelände sehe, denke ich, ich liebe das, ein großes Wort. Und zurückgekommen sei er eher aus einer Entscheidung des Herzens heraus.
Also gegen den Verstand.
Ja, ein bisschen ist das schon dieser Subtext. Also der Verstand sagt nein, hätte er abgeraten, weil man dazu sagen muss, der war nämlich vorher bei einem Energieversorger. Und da ist es nicht so schwierig, wie es gerade bei ThyssenKrupp schwierig ist.
Generell klingt es natürlich jetzt erstmal sympathisch, aber was Schulte sagt, aber klar ist auch, trotz aller Kumpelhaftigkeit musste er jetzt ziemlich harte Einschnitte durchsetzen, denn es geht am Ende um nicht weniger als das Überleben von ThyssenKrupp.
Genau, Schulte ist auch dann jemand, glaube ich, der auch reingenommen wurde, weil er dieses Vertrauen der Gewerkschaften genießt. Das war bei Frau Jaroni noch ein bisschen anders gelagert, muss man dazu sagen. Sie hatte halt eher dieses Unternehmensberaterin-Image, aber deshalb auch diese Doppelkonstellation, dass beide diese Parts einbringen können. Ja, wir hören oft bei ThyssenKrupp auch von externen Experten, die sagen, im Vergleich zu anderen Stahlherstellern steht ThyssenKrupp Steel einfach schlecht da. Also der, ich sag jetzt mal bewusst gewerkschaftsnahe Manager im Vorstand Schulte formuliert es selbst auch so. Wir haben Anlagen, die nicht voll ausgelastet sind und dennoch 7 Tage in der Woche rund um die Uhr mit voller Mannstärke bespielt werden müssen. Hier müssen wir etwas verändern und wir müssen insgesamt effizienter werden. Im Vergleich mit anderen Stahlherstellern sind wir zu teuer.
Das ist eine klare Ansage. Wer saß jetzt bei den Verhandlungen auf der anderen Seite des Tisches? Also wer verhandelte von der IG Metall?
Ja, das ist vor allem Knut Giesler, der Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef von ThyssenKrupp Steel ist. Und deshalb hängt von Herrn Giesler, das ist ja der Nachfolger von Detlef Wetzel. Wir haben ja in vorhergehenden Folgen Detlef Wetzel häufiger erwähnt, der auch mal IG Metall-Chef auf Bundesebene war. Das ist jetzt die Gieslers Rolle in NRW und deshalb hängt ganz viel von Giesler ab.
Ja, wir haben auch über Giesler schon gesprochen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der ist eher ein Pragmatiker, richtig?
Stimmt, er ist ein erfahrener Mann in Sachen Tarifverhandlungen und er hat so den Ruf, sachorientiert an die Themen zu gehen. Und Giesler weiß, es muss sich was verändern bei ThyssenKrupp Steel. Es ist ja auch schon auffällig, gemessen an den Massenprotesten früherer Jahre, ist der Widerstand, den die IG Metall jetzt orchestriert hat, ziemlich moderat geblieben, obwohl wir da über so heftige Themen sprechen. Das steht wirklich im Gegensatz zu den Einschnitten, die dann ja auch gekommen sind, sprechen wir gleich drüber. Der Punkt ist, Knut Giesler kommt selbst zu der Einschätzung, dass es, wenn ich die Zehen da mal, 11:55 ist bei ThyssenKrupp Steel. Sprich, die IG Metall erkennt an, dass die Lage ernst ist und ThyssenKrupp Steel darf nicht auf Dauer ein Verlustbringer sein, sonst gerät wirklich der ganze Konzern in eine Schieflage.
Damit haben wir jetzt so ein bisschen die Ausgangspunkte dieser schwierigen Verhandlungen mal skizziert. Und wir wissen auch, von vornherein war klar, das wird nicht schön für die Arbeitnehmer. Eigentlich, muss man mal so hart sagen, ging es jetzt nur noch um Schadensbegrenzung, oder?
So kann man es formulieren, ja.
Erklär vielleicht noch einmal, wie sind diese Verhandlungen abgelaufen? Die saßen da bei der IG Metall in Düsseldorf zusammen, zwei Leute von ThyssenKrupp, ein paar von der IG Metall. Wie lief das dann?
Ja, das sind dann ganz viele Punkte, die gleichzeitig diskutiert wurden. Da ging es ja nicht nur um die Giftliste, sondern auch um das Standortnetzwerk beispielsweise. Die Frage auch, werden Werke geschlossen? Wie läuft das mit den Ausgliederungen von Arbeitsplätzen? Kann man da Übergangslösungen gestalten? Wie werden die sozialen Härten abgefedert durch diese verschiedenen Instrumente? Das ist eine richtige Bandbreite von Themen, also wirklich komplexe Verhandlungen.
Also auch deutlich komplizierter als normale Tarifverhandlungen.
Genau, weil es da ja dann meistens um so eine klassische Entgelterhöhung geht, die natürlich vielleicht auch nochmal manche Sonderpunkte hat, aber hier geht es um, ja, letztlich wirklich um alles, das gesamte Produktionsnetzwerk, die Gesamtaufstellung des Unternehmens, was ein Sanierungsfall ist, wie alle sagen, weil es wird dann auch als Sanierungstarifvertrag hinter bezeichnet, dieses Vertragswerk. Das ist auch nochmal ein Punkt, weil manchmal wird dann auch irgendwie was anderes draufgeklebt, sozusagen als Etikette, aber hier ist es wirklich das Wording Sanierungstarifvertrag und da hängt dann alles mit allem zusammen.
Wir haben eben schon gehört, der Druck war, das Ergebnis vor den Sommerferien zu verkünden, aber das wurde dann richtig knapp und eigentlich waren dann schon fast Sommerferien, wenn man mal bedenkt, dass Sommerferien ja freitags mittags anfangen. Erst irgendwann am Freitagabend standen die Ergebnisse fest.
So ist es ja. Wir haben immer wieder gewartet, haben immer wieder gehört, ja, jetzt kommt vielleicht gleich was und stellt euch drauf ein und dann hat es dann doch wieder länger gedauert an hatten wir dann die Nacht von Freitag auf Samstag. Man, als Journalist ist man immer auch ein bisschen in der Wartestellung, wie andere Journalisten auch. Es gibt dann auch für uns Schöneres, als die ganze Zeit auf diese Nachricht zu warten. Und am Ende war es dann der Samstagmorgen, bis man die Öffentlichkeit informiert hat. Und da war dann auch allerdings schon einiges abgestimmt von beiden Seiten. Da gab es eine gemeinsame Sprachregelung, endlich.
Ich glaube, wir müssen die vielen Teile der Einigung, du hast ja gerade skizziert, wie komplex das da war, die müssen wir mal sortieren. Es geht um Schließung von Werken, um Abbau von Arbeitsplätzen, um Einschnitte für die Mitarbeiter und um die Ausgliederung von Einheiten, also Unternehmensteile. Vielleicht gehen wir das jetzt mal der Reihe nach durch.
Wir haben jetzt mehr Klarheit, zum einen was den Zeitplan angeht, aber zum anderen auch was die Aufteilung des Arbeitsplatzabbaus angeht, also wo da was passiert. Also schauen wir erstmal auf die Produktion, da ist jetzt der Plan mit den Einschnitten im Produktionsnetzwerk, also an den Stahlstandorten sollen Abbau von bis zu 1600 Arbeitsplätzen verbunden sein und Achtung, ganz wichtig, bis Ende September 2029.
Also knapp 4 Jahre,
gut genau. 4 Jahre. Das wussten wir vorher noch nicht und dann haben wir noch in der Verwaltung auch einen Stellenabbau. Das ist ein bisschen verklausuliert formuliert. Weitere 3700 Stellen sollen über Maßnahmen abgebaut werden, zur Effizienzhebung oder sowas in der Form wurde es formuliert. Und dann sind da noch 4000 Stellen, von denen die Rede ist, die outgesourced werden, also ausgegliedert, die an andere Unternehmen übergeben werden. Also sie werden nicht gestrichen, die Arbeit ist dann da, aber von anderen Arbeitgebern.
Ich habe das mal mitgerechnet, das sind jetzt addiert 9300 Stellen. Wir haben aber immer von 11.000 gesprochen. Wo kommt da die Differenz her?
Ja, es hieß ja immer, die Zahl 11.000 steht und sie steht auch tatsächlich weiter und man wusste es auch schon vorher, dass da vielleicht so ein bisschen diese Zahl so gedreht wurde, dass sie auch höher aussieht, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, weil man es war schon klar, in diesen 11.000 drin sind Verkäufe von Tochterfirmen, die erfolgt sind, die spanische Gesellschaft Galmed und eine indische Tochtergesellschaft von ThyssenKrupp Electrical Steel, das ist so ein Tochterfirma von dem Standort in Gelsenkirchen. Das ist schon raus und die Zahlen waren da eingerechnet, damit man auf die 11.000 kommt. Also vielleicht auch von der Psychologie, man wollte auch diese hohe Zahl präsentieren, dass man zeigt, da tut sich echt was bei ThyssenKrupp. Also das ist, glaube ich, aus Sicht des Managements auch wichtig gewesen, eine hohe Zahl zu nennen, die man dann vielleicht in Verhandlungen auch ein bisschen milder gestalten kann oder überhaupt umsetzbar machen kann.
Und dann kommt ja wahrscheinlich auch noch HKM dazu.
Genau, und das ist schon noch ein harter Punkt, sage ich jetzt mal, weil wir da einfach auch noch nicht genau wissen, wie geht das. Wir wissen ja, ThyssenKrupp Steel ist beteiligt an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann in Duisburg und das sind insgesamt 3.000 Beschäftigte. Und da ThyssenKrupp Steel die Hälfte an HKM hält, werden ThyssenKrupp Steel auch die Hälfte der Arbeitsplätze zugerechnet, sprich 1.500 Beschäftigte. Und da haben wir halt noch ein Fragezeichen dahinter, was passiert mit HKM. Und was passiert da mit den Beschäftigten? Ja, du hast, dem Werk droht nach wie vor die Schließung.
Darüber sprechen wir gleich. Halten wir mal fest, es werden also gut 9.300 Stellen abgebaut oder ausgegliedert und HKM wird verkauft. Welche Standorte sind davon besonders betroffen?
Ja, also jetzt von dem aktuellen Paket besonders betroffen ist Bochum. Bochum trifft es hart. Dort soll Anfang nächsten Jahres das Warmbandwerk 3 schließen. Im Herbst 2028 dann der Elektrobandstandort an der Kastropper Straße. Also Kastropper Straße vielleicht Hinweis. Das ist
Stadion?
Direkt neben dem Stadion, also direkt neben dem Ruhrstadion. Also wenn man im Ruhrstadion ist, von der einen Seite der Tribüne, da kann man hinten rausgucken, sieht man Gefängnis- und Stahlwerksstandort.
Darf ich dich als VfL-Fan outen?
Darf man outen. Wenn ich im Stadion bin, gucke ich auch immer hinten raus. Und bei meinen Kindern habe ich gesagt, der ist Knast und Stahlwerk. Aber das ist sozusagen der Pulswerk aus Stahl, ist da ganz in der Nähe. Und dieses Werk schließt, ne? Also es singen ja die VfL-Fans immer im Stadion.
Und da geht es um mehrere hundert Mitarbeiter.
Da geht es um mehrere hundert Mitarbeiter. In Bochum gibt es ja zwei Standorte. Der eine Standort bleibt erhalten, den sieht man immer, wenn man an der A40 vorbeifährt. Da sind so große Werke, da wurde zwar auch schon einiges gekürzt, aber das ist der Standort, der bleibt. Und einer von beiden Bochumer Standorten geht raus und das sind dann ja schon roundabout 1.200 Arbeitsplätze, die in Bochum verloren gehen, haben meine Watz-Kollegen in Bochum geschrieben. Offen ist noch, ob und in welchem Umfang dann auch vielleicht noch das Outsourcing sich da auf den Standort an der Essener Straße, das ist halt der an der A40, wie der da noch durchschlägt. Ne?
Auch in Duisburg wird es harte Einschnitte geben. Was ist da geplant?
Ja, in Duisburg, das ist ja sozusagen immer ein bisschen der Ursprung der Produktion. Da haben wir die Hochöfen, die, ja, wie ich immer gern sage, salopp, die spucken da was aus, was dann weiter verarbeitet wird. Und es gibt 4 Hochöfen, die direkt ThyssenKrupp Steel zugeordnet sind. 2 sind ja auch noch bei HKM. Klammer auf, da wird man dann einen noch ThyssenKrupp zurechnen. Naja, und von diesen 4 Hochöfen soll jetzt der Hochofen 9 bereits in diesem Herbst stillgelegt werden. Und der Hochofen 8 soll geschlossen werden, wenn die in Bau befindliche Direktreduktionsanlage, also das ist ja die Grünstahlproduktionsanlage, wenn die dann in Betrieb geht.
Das sind die Hochöfen, über die wir ganz, ganz am Anfang mal gesprochen haben, in der ersten Folge, glaube ich, oder?
Ja, wir haben intensiv mal über die Hochöfen gesprochen, weil sie ja so eine hohe Relevanz haben, weil sie der Beginn der, wie man immer so schön sagt, Wertschöpfungskette von ThyssenKrupp sind. Deshalb kämpfen die Arbeitnehmervertreter ja auch so stark um das, was Flüssigphase genannt wird, denn da kommt alles raus, was dann auch dann an den anderen Standorten ja in die Produktion geht. Wenn halt in Duisburg weniger zu Beginn produziert wird, dann kommt bei den anderen Standorten weniger an. Und man hat ja nun analysiert und hat gesagt, wir haben Überkapazitäten, also das heißt, unsere Anlagen sind zu umfangreich gestaltet, weil wir eigentlich weniger produzieren müssten, weil wir weniger Leute haben, die das kaufen. Und um diese Überkapazitäten abzubauen, beginnt es halt bei den Hochöfen. Deshalb wird da jetzt gekürzt.
Du hast die Direktreduktionsanlage, also diese Anlage zur Herstellung von grünem Stahl erwähnt. Da sprechen wir in der nächsten Sonderfolge auch drüber. Interessant fand ich noch eine Bemerkung in der Pressemitteilung. Vereinbart worden sei zudem, Planung für ein neues Elektrostahlwerk weiter zu detaillieren. Was ein schönes Wort, weiter zu detaillieren.
So genau liest du die Pressemitteilung.
Selbstverständlich. Was heißt denn das?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil es letztlich die Abkehr ist von der Idee, weitere Direktreduktionsanlagen zu bauen. Also insofern gut, dass du den Punkt aufgreifst. Wie sagen Politiker immer so gerne. Vielen Dank für diese Frage, weil die Idee, ein Elektrostahlwerk zu bauen, heißt, man macht die Direktreduktionsanlage nicht, also die DRI-Anlage nein, Elektrostahlwerk ja. Und das ist im Grunde letztlich auch die kleinere Lösung, weil diese DRI-Anlage halt wahnsinnig teuer ist. Also man hat ja schon 3 Milliarden veranschlagt für das Projekt jetzt und hat die Vermutung, dass es nicht ausreichen würde. Dieser Elektroofen wäre deutlich günstiger und kommt vor allem auch ohne Wasserstoff aus und ist so ein erprobtes Modell. Da kann man dann auch Stahl recyceln und so weiter. Kann auch grüne Produkte herstellen, wenn man erneuerbare Energien verwendet. Aber es ist halt eine kleinere Lösung.
Wer das nochmal ganz genau wissen will, kann nochmal Folge 6 nachhören. Da haben wir das alles im Detail besprochen. Und wir werden da nochmal drüber sprechen, wie diese Zukunft des grünen Stahls aussieht in einer der nächsten Folgen. Eine gute Nachricht, muss man sagen, gibt es für die Südwestfalen. Das Werk in Eichen bei Siegen ist das, wird anders als ursprünglich geplant nicht geschlossen.
Richtig, das war ja auch ein besonders emotional umkämpfter Standort. Da gab es auch wirklich das Gefühl, dass eine Stadt auf die Straße geht, um für dieses Werk zu kämpfen und die Schließung zu verhindern. Und tatsächlich, so kommt es jetzt auch, dieser Standort wird jetzt erstmal geschützt. Das hat die IG Metall rausgeholt. Das war auch Knut Giesler sehr wichtig. Ich erinnere mich an Gespräche auch, die wir schon vor Monaten geführt hatten, bei denen man merkte, der will das nicht an der Stelle. Und ja, jetzt hat man eine Lösung, entwickelt da auch noch an Geschäftsmodellen. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiter konkretisiert. Aber man sagt auch, man investiert da weiter rein. Also dieses Werk ist erstmal gerettet.
Das Werk bekommt eine letzte Chance, wenn der Konzern anders als bisher doch noch ein Geschäftsmodell findet, so habe ich es verstanden.
Ja, also es ist dann nochmal, in diesen Kompromissen ist auch ganz interessant, werden immer so hätte, wenn und aber Formulierungen eingebaut, aber ich glaube, das gemeinsame Verständnis ist schon, man hält an dem Standort fest.
Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ich so verstanden habe. Insgesamt sollen in der Produktion, du hast das am Anfang gesagt, bis Herbst 2029 etwa 1600 Arbeitsplätze wegfallen. Bis Herbst 2028, also in 3 Jahren, sollen aber weitere 3700 Beschäftigte im Rahmen von sogenannten Maßnahmen zur Personaleffizienz abgebaut werden. Was heißt denn das und wo werden diese Stellen dann am Ende abgebaut?
Ja, das Wort Maßnahmen versuche ich tatsächlich in meiner Berichterstattung immer zu vermeiden, wenn man bei meinem Text mal versucht zu googeln. Ich hoffe, es ist ganz selten da drin und ich behaupte mal, es ist auch ganz selten drin, weil es einfach so unspezifisch ist. Naja, es geht da vor allem um Verwaltungstätigkeiten. In Duisburg befindet sich ja die Zentrale von ThyssenKrupp Steel. Das ist ja immerhin auch Deutschlands größter Stahlkonzern, der nochmal innerhalb von ThyssenKrupp ist und der hat natürlich auch eine eigene Verwaltung. Da müssen natürlich so Sachen wie Personalbuchhaltung und Controlling und alles, was zu so einer Verwaltung gehört, die jetzt nicht erwähnt wurden, mögen es mir verzeihen, aber all das und da gibt es natürlich dann auch Einsparmöglichkeiten. Ne?
Mir kommt das trotzdem irgendwie komisch vor. Also bei 1600 Arbeitsplätzen sagen sie jetzt ziemlich genau, wo die abgebaut werden sollen, aber bei viel, viel mehr Arbeitsplätzen, nämlich bei 3700, da sagt man, das kriegen wir irgendwie aus der Verwaltung rausgewurstelt.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir werden da nochmal weiter recherchieren, machen wir nochmal eine Update-Folge, aber ist auf jeden Fall klar, gerade in den Bereichen der Produktion, da ist das ja eine ganz sensible Sache. Da lässt es sich vielleicht auch nochmal besonders gut umreißen, was da wegfällt, wenn man dieses oder jenes tut, also sprich in einem Hochofen beispielsweise stilllegt und dann weiß man, so viele Menschen arbeiten an diesem Hochofen, der dann jetzt stillgelegt wird und für die muss man eine Lösung finden. Und eine Konzernverwaltung ist ja nochmal eine ganz andere Sphäre, aber klar, es ist ja auch klar, dass die IG Metall möchte, dass die Menschen vorzeitig ausscheiden und hat die IG Metall hat da insbesondere die älteren Beschäftigten im Blick.
Die Rede ist da jetzt von einer sogenannten Altersbrücke. Was heißt das denn oder was bedeutet das?
Das hört sich gut an. Da hat man sofort so ein Bild im Kopf. Ne? Hier ist die Brücke, über die sie gehen dürfen in ein schönes Rentenalter. Damit ist gemeint, dass man die älteren Menschen anspricht und mit denen versucht, eine Lösung zu finden. Wie kriegt man sie raus aus dem Unternehmen, aus Managementbrille gedacht, aber dann aus Sicht der Beschäftigten unter den finanziellen Konditionen, dass es erträglich ist. Und dann mischt man so verschiedene Instrumente. Da soll es eine Transfergesellschaft geben, dann soll es Zuschüsse geben zum Arbeitslosengeld 1 und ja, dann dadurch diese Brücke schaffen, dass man sagt, die Leute gehen früher raus aus der Arbeit, aber kriegen noch so viel Geld, dass es fair ist und dass sich Leute dann auch dafür entscheiden, das zu machen. Und so will man immerhin 4.500 Leute potenziell wohl auch ansprechen. Also das ist ja so eine, was dann immer auch unter dieser Rubrik sozialverträgliche Lösung gilt. Also ich sag mal so ein Deal, mit dem alle leben können. Das Unternehmen kriegt Leute raus und für die Beschäftigten ist okay, sie müssen nicht mehr zur Arbeit gehen. müssen ein bisschen auf Geld verzichten, kriegen aber auch Zuschüsse, dann, dass die Rente auch okay ist. Und ja, so dreht man das Ding dann. Ne?
Lass uns jetzt mal auf die Einschnitte schauen, die für all jene kommen, deren Arbeitsplätze jetzt nicht abgebaut werden. Wir haben da ja eben schon über die Pläne des Konzerns gesprochen, die sogenannte Giftliste. Wie sieht hier das Verhandlungsergebnis aus? Was konnte die IG Metall rausholen?
Ja, genau, das ist interessant, weil wir haben ja jetzt gerade über die gesprochen, die gehen. Jetzt sprechen wir über die, die bleiben, und auch die sollen verzichten und auch gar nicht so wenig. Also das Unternehmen sagt, jeder Beschäftigte, den trifft es letztlich, und im Schnitt mit jährlichen Einkommenseinbußen in Höhe von insgesamt 8%.
Ja. Das ist heftig.
Das ist viel, wenn man das vielleicht auch mal für sich selbst so betrachtet, was hieße 8% für einen selbst. Naja, aber die IG Metall sagt schon, dass diese Giftliste, die da ursprünglich auf dem Tisch lag, nochmal deutlich zusammengestrichen wurde und dass die da halt das schon noch rausgeholt haben.
Ja, das war Sinn der Verhandlung, die Maximalforderung der Arbeitgeber etwas abzuschwächen. Lass uns hier auch mal auf die Details schauen, also wie sich denn diese 8% am Ende überhaupt ergeben. Das ist ja eine Rechnung, wo verschiedene Maßnahmen, das Wort nutzen wir jetzt nochmal, zusammengerechnet wurden. Was müssen also die Beschäftigten im Einzelnen hinnehmen?
Ja, sie müssen unter anderem hinnehmen, dass das Urlaubsgeld gestrichen wird. Ein dicker Brocken ist das dann. Dass das Weihnachtsgeld gekürzt wird. Und dann gibt es noch sowas wie Jubiläumsgelder, die werden auch gekürzt. Das ist natürlich nicht so relevant wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld, weil das nicht regelmäßig ausgezahlt wird. Aber es ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass was bei der Arbeitszeit sich tut, die wird gekürzt. Da gibt es auch nochmal so individuelle Unterschiede, aber erstmal wird sie gekürzt und das wird dann aber auch nicht ausgeglichen.
Sprich, das Gehalt wird auch gekürzt.
Ja, ganz genau. Ja. Und Pauschalen für Berufsbereitschaften werden halbiert, also immer noch eine ziemlich lange Liste an Sachen, die da draufstehen, wo die Menschen verzichten.
Für die Einzelnen ziemlich bitter.
Ja, in der Tat, dass es eine harte Nummer ist, 8% weniger, das ist für eine Familie, für jeden. Wir stellen uns vor, jemand hat ein Haus zu finanzieren, weiß nicht, hat sein Auto geleast. Man hat ja auch Planung, ne? Also ich meine, und diese Planung werden jetzt dann vielleicht auch teils über den Haufen geworfen, ne?
Ja. Wir müssen jetzt noch über die Ausgliederung sprechen. 4000 Mitarbeiter sollen outgesourced werden, wie es dann immer schön im Management-Sprech heißt. Was heißt denn das, und ist das eigentlich schon klar, welche Bereiche das dann trifft?
Na, da geht man, glaube ich, nicht so transparent um bislang als Unternehmen. Es sind natürlich auch heikle Punkte, wenn dann ja im Bereich X ins Schaufenster gestellt wird, so hallo, ihr werdet jetzt demnächst verkauft. Das führt natürlich Verunsicherungen. Ich habe das in der Vergangenheit auch immer wieder gefragt, ja, um wen wird es denn dann gehen? Angeblich soll es eine lange Liste geben, unter anderem mit Logistikbereichen, Materialwirtschaft, Werkschutz, ärztlicher Dienst, wurde mir da genannt, Lokwerkstatt, aber es ist alles noch so unbestätigt. Das werden schon noch heikle Punkte sein. Da werden wir auch journalistisch dranbleiben und für die einzelnen Bereiche fragen, was tut sich da?
Gibt es da schon einen Zeitplan, wie es da jetzt weitergeht?
Insgesamt gibt es ein Stück weit einen Zeitplan. Jetzt hat man so gefühlt schon auch erstmal eine gewisse Sommerpause und so ein Durchschnauben. Aber was jetzt das weitere Vorgehen bei dem Thema Sozialtarif im Allgemeinen ist, da geht es dann September wieder los. Dann wird spannend, zum einen, weil die Beschäftigten nochmal abstimmen müssen. Mhm. Und diese Abstimmung, die soll Anfang September erfolgen. Also und ohne eine Zustimmung der Leute steht das alles noch unter Vorbehalt. Und dann werden wahrscheinlich auch noch weitere Details kommen zu so Themen wie Abfindung. Jetzt hat man ja ein bisschen was zu dem Vorgehen wie Stichwort Altersbrücke. Wie geht man mit den älteren Beschäftigten um? Die Idee ist ja auch, dass man versucht, die guten Leute im Unternehmen zu halten. Also nochmal zur Altersbrücke, wenn man da dann ein Programm macht, dass dann plötzlich alle guten Leute weg sind und die arbeiten dann demnächst bei Siemens, das hilft ja dann auch nicht weiter. Ne? Aber es werden jetzt die Einzelpunkte mit Sicherheit weiter konkretisiert, und ganz wichtig ist noch die Abstimmung. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass die ThyssenKrupp AG das Geld auch aufbringen muss. Also es sind noch zwei Vorbehalte, nämlich einmal Belegschaft muss zustimmen und dann muss noch, ich sag jetzt mal salopp, die Kohle aus Essen kommen. Also das Stahlsparte in Duisburg, ja, muss dieses Paket finanziert bekommen, und da ist dann wiederum, wir erinnern uns, ein gewisser Herr Lopez, der da mit ins Spiel kommt, der Vorstandschef, denn der muss letztlich dann auch sagen, okay, das ist es uns wert, wir haben jetzt eine Einigung und wir finanzieren euch das Ganze.
Kommen wir zuletzt noch einmal auf HKM zu sprechen. Man muss es ja so hart sagen, wir haben das eben bei diesen 11.000 Mitarbeitern schon gesehen, der Verkauf bzw. die Abwicklung des Werks ist einfach festgeschrieben, ne? Die Mitarbeiter sind aus Unternehmenssicht eigentlich schon abgeschrieben, sonst kommt man auf die 11.000 Mitarbeiter
nicht. Ja, Abwicklung würde ich tatsächlich widersprechen, weil es noch die Idee gibt, es irgendwie weiterzumachen. Gut, ThyssenKrupp hat für sich gesagt, wir sind raus und wollen kein weiteres Material abnehmen, ne? Aber klar, erstmal ist HKM voll in dieser Rechnung drin bei ThyssenKrupp.
Mhm. Wie ist denn jetzt eigentlich die Situation bei HKM? Wir haben da auch schon einmal im Podcast lange drüber gesprochen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Bei der Suche nach einem Investor sah es jetzt zuletzt eher mittelgut aus. Gibt es da was Neues?
Mittelgut ist schön formuliert, ja. Ich hatte ja Ende Juni die Gelegenheit, mit Salzgitter-Chef Gunnar Gröbler zu sprechen oder ihn zu befragen. Salzgitter, deshalb die Frage, ist das jetzt wirklich eine Abwicklung? Also Salzgitter ist der zweitgrößte HKM-Anteilseigner von ThyssenKrupp und Gröbler sagt, wir haben da nicht die Position wie ThyssenKrupp Steel. Also ThyssenKrupp Steel, sagt Gröbler, hat schon eine klare Position, nämlich die wollen den Stahlbezug von HKM beenden und Vallourec auch, und Gröbler sagt das auch recht hart. Letztendlich auch die HKM zumachen wolle ThyssenKrupp dann damit, aber er sieht es halt anders, weil Salzgitter auf das Material von HKM angewiesen ist. Und deshalb ist schon noch mal die Frage spannend, findet sich da noch jemand, der zusammen mit Salzgitter vielleicht das Ding gewuppt kriegt?
Man muss das, glaube ich, einmal noch kurz erklären für alle, die nicht so tief drin sind. Also HKM gehört zur Hälfte ThyssenKrupp und die andere Hälfte gehört zum einen eben benanntem Salzgitter-Konzern und dem französischen Konzern Vallourec. Und wir sind jetzt so, Vallourec hat schon, glaube ich, die Verträge gekündigt. Mhm. Ne?
ThyssenKrupp auch mittlerweile.
ThyssenKrupp auch. Das heißt, die wollen zumindest nichts mehr abnehmen. Ja. Salzgitter würde gerne weitermachen.
Genau. Und deshalb sagt Herr Gröbler auch, und auch auffällig technisch, wir prüfen die Option und werden uns dann im Sommer entscheiden. Also der will jetzt auch im Sommer noch Klarheit schaffen, so oder so. Es ist schon eine ganz spannende Phase, weil HKM gerade auch so als möglicher Lieferant für Deutschlands Rüstungsindustrie gilt. ThyssenKrupp Steel macht ja sehr viel Stahl für die Automobilindustrie, auch so ein bisschen für Blechbüchsen oder so. Aber HKM macht auch was, womit man so Grobstahl, Grobblech machen kann und damit auch zum Beispiel Panzerstahl. Und der bundesweit größte Rüstungskonzern Rheinmetall hat ja auch erklärt, Panzerstahl künftig bevorzugt in Deutschland einkaufen zu wollen. Und dann ist man ja gleich auch in so einer sicherheitspolitischen Diskussion. Ich habe da auch Gröbler drüber sprechen können, fragte, ob das denn eine Chance für HKM ist. Beziehungsweise war es auch eine Veranstaltung, da war auch ein Kollege der FAZ, der hat dann diese Frage da gestellt. Und dann sagte Herr Gröbler, ja, wenn Sie Herrn Babberger davon überzeugen, Shareholder der HKM zu werden, höre ich aufmerksam zu. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Also das heißt
Papp für mich, das ist der Rheinmetall-Chef.
Das ist der Rheinmetall-Chef, genau, gut, dass du es sagst. Naja, aber man merkt auch, da sind Gespräche, da ist vielleicht was im Busch, wir werden es sehen.
Kommen wir jetzt einmal auf die ganz allgemeine Bewertung dieser ganzen Verhandlung. Was ist jetzt dein Gefühl dazu? Wie bewertest du das Verhandlungsergebnis insgesamt, wenn du da drauf schaust?
Naja, es zeigt für mich auch erstmal, wie ernst die Lage ist. Das sind schon besonders harte Einschnitte, weil die Krise auch besonders groß ist. Also man hat schon immer so bei den Menschen, mit denen man spricht, den Eindruck, die wissen, da geht's um viel, vielleicht auch um die Existenz dieses Unternehmens. Also das ist schon ein Unternehmen, ein Sanierungsfall, der sich jetzt aus der Krise rauskämpfen muss, ne?
Täuscht der Eindruck, dass die IG Metall dem verhassten Konzernchef Miguel Lopez da sehr weit entgegengekommen ist?
Naja, Lopez saß ja erstmal gar nicht mit am Tisch, sondern das waren jetzt Verhandlungen auf der Ebene der Stahlsparte in Duisburg, und das ist vielleicht auch dann so ganz gut, weil sozusagen der Mensch, der halt auch immer ein Stück weit dadurch, dass er da ist, polarisiert, weil manche Leute Probleme mit ihm haben, dann gar nicht dabei war. Er kommt dann jetzt ins Spiel, wenn es um das Thema Finanzierung geht, aber ich spüre schon so eine Art Mentalitätswechsel da auf der Ebene der Stahlsparte. Der NRW-Chef der IG Metall, Knut Giesler, war ja maßgeblich beteiligt. Der ist ja neu im Spiel. Auch der neue Personalvorstand, Dirk Schulte, wir haben ihn erwähnt, der sagt auch, wir müssen weg von dieser Personalisierung hin zu Sachlösungen. Das ist ähnlich auch, wie es Herr Giesler formuliert. Also man merkt, man ist bemüht, das so ein bisschen zu entemotionalisieren und nicht nur diese Feindbilddenke zu haben, weil alle wissen, wenn man das immer weiter auf die Spitze treibt, dann fährt dieses Unternehmen auch irgendwann gegen die Wand. Ne?
Das ist kein schönes, aber ein gutes Schlusswort für unsere erste Zusatzfolge, in der wir den geplanten Kahlschlag bei ThyssenKrupp Steel besprochen haben. Man muss das nochmal sagen, glaube ich, das sind echt harte, harte Einschnitte, die massive Folgen für viele Familien im Ruhrgebiet haben, aber auch für unsere ganze Region.
Ja, bittere Wochen.
Wir machen hier nun gleich weiter mit der nächsten Sonderfolge. Es gibt ja noch viele weitere Veränderungen bei ThyssenKrupp, auch solche, die jetzt, sage ich mal, das Feindbild Miguel Lopez eher noch ein wenig pointierter erscheinen lassen in den Augen von manchen. Wir verlassen dafür nämlich den Stahl und gehen auf Konzernebene. Miguel Lopez hat nämlich umfangreiche Umbauten im Konzern angekündigt.
Ja, und mancher behauptet sogar ein Ende von ThyssenKrupp in der heutigen Form.
Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Für heute bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder auf eurer liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge zu verpassen. Lasst uns gerne auch einen Kommentar, ein Like her, schreibt uns.
Ja, sehr gerne. Und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet, natürlich auch zu ThyssenKrupp von meinen Wirtschaftskollegen und von mir, findet ihr auf watz.de/Wirtschaft. Und ich sage auch Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.